Schwarz hören.
Mo Asumang, ich kenne dich, wie wahrscheinlich viele, aus dem Fernsehen. Damals waren wir in Anführungsstrichen Kolleginnen. Ich sag mal nur das Stichwort Liebe Sünde. Und dann wissen viele Leute, was da war und denke ich, haben ein Bild von dir vor Augen. Und hab dich dann aber mehr als 25 Jahre so mehr oder weniger aus den Augen verloren. Neulich im Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung wieder getroffen. Da hast du eine beeindruckende Veranstaltung bestritten im Gespräch mit der Präsidentin Jutta Almendinger und hast über deine aktuelle Arbeit gesprochen. Und da gab es zum Beispiel Ausschnitte aus dem Film Die Aria. Sehr, sehr beeindruckend. Du begibst dich auf Spurensuche in Sachen Rassismus. Ja, und auch in anderen Filmen interviewst du homophobe Menschen, extreme Linke, Männerrechtler, fundamentalistische Christen, Querdenker und Rassisten.
Rassisten auch, ja.
Mo, warum tust du dir das an?
Ja, das ist echt eine lange Geschichte. Ja, ich habe mal eine Morddrohung bekommen von einer Neonazi-Band und die haben ein Lied gesungen, Die Kugel ist für dich, Mo Asumang.
Ja.
So, und mit diesem Lied hat sich mein Leben schon ganz schön verändert. Also nicht, dass ich vorher keinen Rassismus erlebt hätte, den habe ich natürlich auch erlebt, wie auch jetzt aktuell. Aber mit so einer Morddrohung geht natürlich erstmal der Boden unter dir auf und du weißt nicht, was passiert. Also ich hatte mir einfach vorgestellt, dass diese Leute, ja, rassistische Menschen beim Bier, beim Schnaps irgendwo im Keller dieses Lied hören und dann bei mir vor der Tür stehen. Und
was war das?
Ja. Das ist schon ewig her, 2001 war das. Ja. Und das hat einfach wahnsinnig viel verändert. Und deshalb hast du so lange nichts von mir gehört als ProSieben-Moderatorin, weil ich dann eben Dokumentarfilm gemacht habe. Ja, dann eben wo ganz anders unterwegs war.
Ja.
Und in diesem Dokumentarfilm habe ich mich eben mit Neonazis und Rassisten und so weiter getroffen.
Und du gehst wirklich auf die zu, du gehst zu Demonstrationen. Das sieht man in dem Film, den ich erwähnt habe, Die Aria. Redest mit denen, selbst wenn die mit dir nicht reden wollen, versuchst du trotzdem ranzukommen, fand ich sehr mutig und richtig dran sein, toll. Aber das braucht ja was, ne? Du hast gesagt, das hat mich aufgeschreckt mit der Morddrohung und dann gehst du dahin. Also ich meine,
ja, das da ist das, ja, was, man
liegt ja
so
was
sieht.
Dazwischen. Ne?
Ja, genau. Man sieht, oh, die steht da, ach Mensch, ist die cool.
Ja.
Wie kann die das nur und warum rastet die nicht aus? Was hat der gerade zu ihr gesagt? Geht zurück nach Afrika, da müsste man ja eigentlich flüchten oder sonst wie. Deshalb, ja, muss man schon sagen, dass dazwischen auch eine ganze Menge liegt. Also auch ein ganz schön langer Leidensweg auch, den ich auch durchlaufen habe. Also angefangen auch von der Kindheit, wo man eben dann doch schon rassistisch gemobbt wurde hier und da.
Alleine wegen der Hautfarbe.
Wegen der Hautfarbe, na klar. Mhm. Dann steht da ein Mädchen mit einer dunklen Hautfarbe und andere Leute können sich das eben nicht vorstellen, dass die dazugehört.
Ja.
Da habe ich dann schon das eine oder andere gehört. Also nicht nur geh zurück nach Afrika, sondern auch du bist nicht gut, du bist nichts wert, wir wollen dich hier nicht und solche Sachen, die einem halt ja Schmerz auch bereiten. Das habe ich dann immer sehr erfolgreich auf die Seite gepackt.
Also mehr oder weniger verdrängt?
Das habe ich verdrängt, ja.
Mhm.
Also weil das einfach dann auch so heftig ist, dass du das gar nicht an dich ranlassen kannst. Andere Leute kennen das vielleicht mit ihren eigenen Themen. Und bei mir ist es eben das Thema Rassismus.
Mhm.
In der Straßenbahn wurde ich gewürgt von einer Haltestelle zur anderen, als ich da so eine kleine Umfrage gemacht habe, so für so einen kleinen Nebenjob. Als Fahrgastbefragerin in der Straßenbahn in Kassel und dann ist der Typ mir an die Gurgel gegangen. Dann wusste ich nicht mehr so genau, ob ich da noch lebendig aus der Straßenbahn rauskomme. Und die Leute haben halt zugeguckt, was auch komisch war, oder weggeguckt.
Also diese fehlende zivile Courage, wie man immer so schön sagt, ne?
Ja, weil sie es nicht gelernt haben. Ne? Ich habe mich auch damit ganz explizit auch auseinandergesetzt und überlegt, was hätte ich getan. Und wahrscheinlich hätte ich auch erstmal gedacht, oh, die wird gewürgt, wie sieht der Typ aus, der ist groß und stark, da halte ich jetzt mal lieber die Klappe. So, ne? Aber wir sind ja Menschen.
Ja.
Ne? Wir sind zivilisierte Menschen, die können sich ja was überlegen in so einer Situation. Und mir ist dann eingefallen, man müsste sich dann eigentlich mit anderen Menschen zusammentun, damit man sich alleine nicht so schwach fühlt, um eben dieser Person zu helfen.
Ja.
Und dann geht man rum in der Straßenbahn und sagt, hey, ich sehe gerade, was da passiert. Seht ihr das auch? Kommst du mit? Und dann geht man dahin und dann Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Geht man eben nicht zum Angreifer. Das ist nämlich das, was im Hinterkopf ist. Man geht zum Angreifer. Nein, man geht gemeinsam zum Opfer.
Mhm.
Nimmt das Opfer in den Arm und geht mit dem Opfer weg. So, wir helfen dir jetzt, wir trinken jetzt einen Kaffee mit dir. Und dann steht der Täter dort und zetert und wettert und sonst wie. Wir geben ihm aber keine Aufmerksamkeit.
Es klingt so einfach, aber scheint eben nicht in den Menschen drin zu sein. Du sagst, haben sie nicht gelernt?
Ja, wir müssen diese Sachen wirklich lernen. Das muss uns erstmal ins Bewusstsein kommen. Und dann müssen wir das lernen. Also gerade Dialog, wir sehen es ja auch in Familien, ist eben gar nicht mal so einfach.
Das heißt, da sind wir jetzt relativ schnell auch bei dem, dass, und du hattest es ja angedeutet, Morddrohung, dass du dem Tod letztlich dann irgendwie auch im Hinterkopf zumindest ins Auge gesehen hast. Ist das heute immer noch so? Hast du immer noch solche Erlebnisse, solche Dinge, da du ja eben auch sehr offensiv mit dem Thema nach draußen gehst? Du machst Filme, du machst Top-Filme, du positionierst dich. Du sagst nicht einfach nur, ich bin Mo Asumang, ich bin dunkelhäutig, sondern du positionierst dich.
Ja, ich möchte das auch nicht nur für mich. Ich möchte auch wirklich für all die kleinen schwarzen Kinder, die eben ja jetzt geboren werden, dass sie einfach in einer Gesellschaft aufwachsen, wo sie einfach sein können, wo sie einen Wert haben und wo keiner das erstmal per se anzweifelt, nur weil die Hautfarbe anders ist, sondern wo sie einfach eine Chance bekommen. Und nicht nur für kleine schwarze Kinder, sondern für alle Menschen.
Mhm.
Also ich wünsche das sogar auch dem, der jetzt vielleicht rassistisch unterwegs ist. Auch diesen Menschen wünsche ich eigentlich, dass sie ja zum Guten, zum Positiven in die Kraft kommen, weil dann würden sie sich verändern. Wenn ich ihnen jetzt wünsche, geh doch sonst wo, flieg zum Mond, Nazis raus, dann wünsche ich ihnen ja nicht das Beste und dann kann ja auch nichts Gutes dabei rauskommen. Also deshalb, ich glaube, auch da muss man erstmal an sich selber arbeiten, damit man dann am Ende ja, ein positives Ergebnis hat. Mhm. Also auch beim Thema Rassismus nicht nur den Finger in Richtung Rassist zeigen, sondern auch mal in den Spiegel gucken und sich fragen, was kann ich eigentlich machen?
Mhm. Da gibt's ja im Moment, ich sag da mal nur das Stichwort AfD oder andere Einflüsse, die auch insgesamt ja in der Welt groß sind, in eine solche Richtung, nämlich extrem zu denken, so zu denken, dass man sagt, okay, so wie ich bin, sollten die Menschen sein und alle anderen wollen wir nicht. Das ist ja eine europäische Entwicklung, die wir jetzt bei der Europawahl auch gesehen haben. Das ist ja alles nicht besonders optimistisch stimmend. Aber diese Herangehensweise, die du gerade sagst, also nicht Nazis raus, weil die Frage ist ja auch, wohin? Ne? Also ich meine, dann sind die woanders und machen dasselbe weiter. Das kann es ja auf die Dauer auch nicht sein. Das heißt, siehst du da auch eine Chance in dieser Entwicklung, die man möglicherweise im Moment nicht als besonders positiv betrachten kann?
Ja, das klingt vielleicht komisch, aber ich sag mir immer, jetzt sehe ich dich wenigstens. Also wenn mir jemand was sagt, war ich früher so geschockt, dass ich erstmal auf die andere Straßenseite gegangen bin. Mittlerweile, also irgendwann habe ich mich dann dran gewöhnt, also Anfeindungen rassistischer Natur zu bekommen und habe eben auch mich selber auch gestärkt, habe mir Dialogtechniken angeeignet und dadurch bin ich ja ganz anders dann eben unterwegs. Und die Chance ist jetzt eben mit diesen Dialogtechniken auch in den Dialog zu gehen mit denen, die mir vielleicht den Tod wünschen, mit denen, die mich nicht wollen, die eben à la Potsdam Remigrationsfantasie, da gab es ja dieses Treffen in Potsdam, ne, wo eben führende Köpfe und Menschen, die bei der AfD sind und die eben gesagt haben, wir haben hier einen Remigrationsplan. Der Martin Sellner, der Chef der Identitären Bewegung in Österreich, hat es ja da präsentiert, vorgestellt, gepitcht. Oh weia, das kann man gar nicht sagen, dieses Wort, ne?
Nee.
Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer entfernt war das vom Haus der Wannsee-Konferenz. Das fand ich auch noch mal ziemlich...
Nicht weit, ja, nah dran.
Ja. Im Zweifel 8 Kilometer.
So was.
Das ist alles nicht schön, aber wenn ich den einzelnen Menschen auf der Straße sehe, der mich eben rassistisch anpöbelt, sage ich ihm mittlerweile oder ihr, jetzt sehe ich dich wenigstens. Ah, so siehst du also aus. Dann erzähl mir doch mal, wie kommst du denn auf den Gedanken, dass Menschen remigriert werden müssen? Und dann mit meinen Dialogtechniken stelle ich dann auch Fragen. Also anstatt das zu stoppen, was ja der normale Reflex ist, hör mal auf damit, ich will das nicht hören, anstatt das zu stoppen, forciere ich das und frage dann, okay, das ist jetzt das, was du denkst, was du dir wünschst. Na gut, dann gehe ich da jetzt mal rein gedanklich, dann sag mir doch mal, um wie viel Uhr werden denn die Menschen abgeholt, die remigriert werden sollen? Werden die um 5 Uhr abgeholt oder schon um 4, damit es keiner sieht, oder um 6? Und was ist jetzt mit der Mutter, die ein Baby hat? Kann die Mutter noch die Windeln wechseln, bevor sie jetzt da abgeholt wird? Kannst du mir das mal beschreiben? Und damit befinden wir uns in einem ganz anderen Terrain, nämlich in der Wirklichkeit. Und diese rassistischen, antisemitischen, islamfeindlichen, frauenfeindlichen, homophoben Geschichten, die sind halt auch sehr theoretisch. Das sind einfach auch Floskeln, die da so daherkommen. Und eine Floskel kann ich einfach mal so in den Raum schmeißen. Aber daneben zu stehen, wenn um 4 Uhr es dermaßen an der Tür scheppert, dass du aus dem Bett fliegst und dann eben rausgeworfen wirst aus deiner Wohnung mit Hab und Gut, in den Flieger gesetzt wirst und so. Das sind einfach doch nochmal ganz andere Ebenen. Also ja, da muss man dann einfach wirklich nochmal, ja, nochmal tief Luft holen und merken einfach, ja, das ist die Realität.
Das zeigt sich in dem Film ja auch, den ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe. Wie die dann
Aria
stocken, genau, die Aria, wie die dann stocken, die Befragten. Und dann irgendwie, ja, genau das passiert, was du beschreibst, dass die dann auf einmal sich das im Alltag vorstellen müssen oder wollen oder sollen und das für die dann ganz komisch ist. Also, dass genau diese Floskelhaftigkeit, dieses Raus oder Remigration dann irgendwie so praktisch wird und selbst für sie möglicherweise in Frage steht.
So, ja,
habe ich manchmal das Gefühl
da gehabt.
Da
habe ich einen führenden Kopf der NPD, das ist ja schon etwas her, den habe ich interviewt, der war im Übrigen für Bildung zuständig.
Ja.
Und der hatte nämlich solche Remigrationsfantasien im weitesten Sinn. Ja, sie müssen weg hier in irgendwelche amerikanische Schmelztiegel oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist denn dann mit meinen Möbeln?
Genau.
Ja, weil das ist ja... Da habe ich im Übrigen natürlich nicht nur an mich gedacht, sondern tatsächlich an die NS-Zeit und die jüdischen Mitbürger, die eben in Deutschland gelebt haben. Was war denn da mit den Möbeln? Wurde ja alles arisiert. Und dann habe ich eben gefragt, ja, was ist denn mit den Möbeln? Sie haben doch diese Plakate, guten Heimflug steht da drauf. Wie soll ich den ganzen Plunder denn ins Flugzeug kriegen?
Genau.
Und da wusste er auch gar nicht mehr, was er sagen sollte.
Genau.
Und sagte, ja, im Zweifel helfe ich Ihnen Koffer packen. Da bin ich Gentleman,
hat ja, er toll, gesagt. Oder?
Ja,
toll, oder? Es ist richtig entlarvend. Diese Techniken sind wunderbar, die du da anwendest. Und vielleicht ist das wirklich auch ein Tipp für uns alle, die wir in solche Situationen jetzt nicht nun jeden Tag kommen, aber möglicherweise ja auch zu Hilfe eilen können unter Umständen, so wie du es am Anfang beschrieben hast. Also das wird wahrscheinlich ein Thema sein, was dich noch weiter verfolgt, weil wir hatten es ja schon beschrieben, das ist im Moment ja nicht weniger geworden, sondern wird mehr. Und die Frage ist natürlich, wie du weiter damit umgehst. Ich kann mir vorstellen, du hast hier ein Mo-Lab, dass das Mo-Lab sozusagen damit zu tun hat. Kannst du es ein bisschen beschreiben, was ihr hier macht?
Ja, also MoLab ist ja ein Verein, ein gemeinnütziger Verein und da bin ich im Vorstand auch mit Frank. Frank Labitzke heißt er. Er ist Coach und Verhaltenstherapeut und hat all diese ganzen Dinge rauf und runter auch trainiert. Genau, und ich habe ihn irgendwann mal kennengelernt und da war schon der Gedanke da, dass ich meine Arbeit irgendwie auf eine andere Ebene heben wollte. Und dann haben wir uns zusammengetan und haben das MoLab gegründet am Beispiel meiner Person, wie ich mit Andersdenkenden rede. An diesem Beispiel haben wir Übungen entwickelt und mit diesen Übungen bestreiten wir den ganzen Tag. Also die Leute kommen zu uns und machen den ganzen Tag Übungen zum Thema, wie kann ich jetzt mit diesem Andersdenkenden ins Gespräch kommen, ohne rot zu werden, ohne mich wegzudrehen. Wie kann ich innerlich stabil bleiben, resilient sein? Wie kann das sogar vielleicht Spaß machen? Und wie kann ich da was anschieben und irgendwie der Gesellschaft helfen, eben, dass die Spaltung nicht noch weiter vorangeht? Mhm. Und das machen wir im MoLab. Und dieser Workshop, von dem ich da gerade sprach, der heißt Dialogbotschafter. Innen.
Das gehört heutzutage dazu.
Unbedingt. Ja, genau.
Und was kommen da für Leute? Wer ist da offen für sowas?
Ach, wir machen das zum Beispiel auch an Schulen. Mhm. Da braucht man natürlich auch DialogbotschafterInnen, die dann eben in schwierigen Situationen, wenn da homophob gepöbelt wird, wenn da rassistisch Leute angegangen werden, da braucht es einfach ein paar Leute, die dann in bestimmten Situationen mit diesen Aggressoren dann auch umgehen können. Mhm. Die meisten machen sich's leicht, die schieben das weg, gucken weg und ja, dann sagt vielleicht noch der Direktorin, schmeiß mal von der Schule oder so, aber das kann nicht der Weg sein. Ne? Und wenn wir da Menschen haben, die eben wissen, wie man in solchen Situationen mit diesen sogenannten andersdenkenden, pöbelnden, spaltenden Menschen umgehen kann, dann hätten wir sehr viel gewonnen. Beim MoLab ist ja ganz wichtig, dass wir ganz viele DialogbotschafterInnen haben. Und es wäre halt toll, wenn die Leute sich bei uns melden auf der Website www.mo-lab, also lab.org. Da kann man sich erstmal anschauen, was wir machen. Und bei info@mo-lab.org kann man einfach schreiben, ich komme aus Bebra, bitte, ich möchte Dialogbotschafterin werden, bitte schreibt mich auf die Liste im Umkreis Kassel oder so. Oder ich komme aus Bayern, ich möchte Dialogbotschafter werden, bitte schreibt mich auf die Liste im Süden von Bayern oder so. Mhm. Und so sammeln wir eben in den verschiedenen Bundesländern Menschen, die da Bock drauf haben. Und da machen wir eben immer unsere Workshops.
Also ich empfinde das ja als so eine Art Kommunikationstraining genau genommen. Also miteinander umgehen,
ja.
Offenheit im Kopf und Verhalten hinkriegen.
Ja, schon bevor die Polizei gerufen wird, sind wir schon aktiv.
Das sehr
da braucht man überhaupt gar keine Polizei.
Das finde ich ausgesprochen gut. Also wirklich schon bei den ganz, ganz jungen Leuten anfangen, ich denke, das ist wahnsinnig
wichtig. Nicht nur das, also wir gehen auch in Kommunen. Mhm. Wir sind auch eingeladen worden, in Vereine zu kommen, die Antirassismus, Antidiskriminierungsarbeit machen und die einfach total stecken geblieben sind, die nicht mehr wussten, wo oben und unten ist, und die sich einfach nur noch gedreht haben und keine neuen Ansätze mehr hatten. Und dafür ist es eben auch ganz wichtig, wirklich mal einen neuen Ansatz zu haben, der erstens mal mehr Offenheit für dich selber, auch für deine Person bringt und eben diese Dialogfähigkeit mitbringt, der auch eine Menschlichkeit mitbringt, sodass du als Demokrat, als Demokratin on the long run, dass du einfach länger durchhältst. Weil was uns jetzt auch allen passiert ist, dass wir natürlich wahnsinnig wütend werden, zu Recht wütend werden, aber dann in dieser Wut auch stecken bleiben. Und das wollen wir auch vermeiden, ja. Mhm. Sei auch selbst gut zu dir und offen. Ja, dann kannst du auch anders mit den Menschen umgehen. Also eine andere Form von Demokrat, also nicht der wütende Demokrat, wobei natürlich jeder auf die Straße gehen kann und demonstrieren kann. Dafür braucht man auch die Wut. Aber für andere Situationen braucht man sie eben nicht. Und dafür braucht man Dialog und Offenheit und Menschlichkeit.
Wo, wenn man mal noch mal ein bisschen so liest über dich, also was du im Leben alles machst und was du bist, also falls das hier stimmt, hier steht Filmregisseurin, das stimmt schon mal. Also du machst Filme und hast da auch sozusagen die Oberhand. Fernsehmoderatorin, das ist mehr oder weniger passé oder hast du da auch Ambitionen?
Wieder? Moderatorin stimmt noch, Veranstaltungsmoderatorin.
Veranstaltung machst du,
ne? Also ich habe auch das Bürgerfest des Bundespräsidenten letztes Jahr moderiert. Ach, im vorletzten Jahr auch, aber da ist es halb ins Wasser gefallen.
Also nach wie vor auch auf Bühnen. Schauspielerin, du warst Schauspielerin?
Ja,
oder
ich war,
bist es noch manchmal?
Ich war Schauspielerin, ich mache noch Synchronsprechen hin und wieder. Ich habe tatsächlich jetzt gerade eine Anfrage für 17 Drehtage von der ARD, aber da kann ich leider gar nicht. Also mal gucken.
Und dann Sängerin steht hier. Du hast auch eine richtige Ausbildung gemacht.
Sängerin, ja. Ich habe klassischen Gesang studiert hier an der HDK.
Also du könntest Oper und
wie heißt es denn jetzt eigentlich? UDK.
Jetzt heißt es UDK, damals hieß es HDK, ja.
Genau.
Könntest du Oper singen heute noch?
Lieber nicht, deshalb, also ich singe jetzt nur noch in der Badewanne oder so. Also ich kann schon noch singen, ich habe auch eine weiche R&B-Stimme. Aha. Für klassischen Gesang würde es jetzt auf der Bühne nicht mehr reichen.
Naja, du hast ja auch, denke ich, inzwischen ganz andere Richtungen eingeschlagen. Ne? Du hast ja, dieses Thema ist ja offenbar ein Lebensthema, also das wird dich ja wahrscheinlich auch nie wieder loslassen.
Ich wünschte schon, aber ich wünschte schon... aber irgendwie bleibe ich da so ein bisschen dran kleben. Ich finde dann immer wieder neue Ebenen, wo ich mich da austoben kann und die Menschen in den Dialog bringen kann. Und das ist ja auch sehr wichtig. Aber ja, ganz tief drin schlummert natürlich schon auch der Gedanke, was wäre, wenn die Welt einfach zusammenhalten würde? Alle Menschen würden zusammenhalten und Rassismus und Antisemitismus und all das würde es nicht geben. Und auch keine Kriege, weil das ist nämlich auch noch so ein Ding. Also der Krieg ist ja die höchste Form von Nicht-Kommunikation. Da hat man einfach so lange nicht kommuniziert, war nicht in der Lage, miteinander zu sprechen, um sich dann zu einigen auf irgendeinen Mittelwert, so, dass es eben nach hinten losgegangen ist.
Und da haben wir ja nun leider aktuelle Beispiele, sogar hier bei uns in Europa, das ist ja...
Ja.
Undenkbar. Also als es losging, Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 22, habe ich gedacht, ich kann das gar nicht glauben. Mhm. Also wer die Entwicklung beobachtet hat, aufmerksam, da hat man schon immer was gehört, aber irgendwie schien das doch unwirklich, oder?
Absolut. Also für mich war das auch ein totaler Schock und ich habe wirklich gedacht, also ich war eben auch noch in diesen Gedanken vieler, dass Putin dahin fährt mit seinen Soldaten und Panzern, da so ein bisschen droht und dann wieder abzieht. Also das habe ich tatsächlich gedacht und das war natürlich wirklich naiv. Und das ist jetzt so eine Situation, weiß ich nicht, ob da noch Dialog hilft. Ne? Ich weiß, dass im Hintergrund, dass es dort Gespräche gibt, aber so etwas hätte man viel, viel früher machen müssen. Also in so einem Fall bin ich auch dafür, dass man die Ukraine da weiter unterstützt, dass sie sich verteidigen kann. Ja.
Dieser Podcast geht übers Leben und den Tod. Von Anfang an hier schwang es schon mit, weil du hast gleich am Anfang von Morddrohungen erzählt, die dir eine rechte Band hat zukommen lassen und dass du genau genommen immerzu mit dem Gedanken ja lebst, dass da irgendwas passieren kann. Wobei, er kann ja auch auf natürliche Weise kommen,
ja.
Der Tod. Und er wird kommen, oder?
Was ja, denkst du? Auf jeden Fall.
Du bist zwar etliche Jahre jünger als ich, nämlich 6, aber denkst du schon ab und zu mal drüber nach, dass da etwas ist, was das Ganze zum Ende bringt, nämlich unser Leben zu Ende bringt?
Ja, ich denke insofern darüber nach, dass ich eben weiß, ja, irgendwann wird der Körper auch ein bisschen schwächer. Und ich muss mir sehr genau überlegen, welche Projekte ich mache. Insofern ja. Und ansonsten stelle ich mir manchmal auch vor, wie wäre das, wenn ich dann so im Totenbett liege. Stelle mir dann aber eher vor, wenn ich hoffentlich keine Schmerzen habe, dass ich meine Liebsten da habe und dass ich dann sage, hey, war doch auch irgendwie cool, was wir alles erlebt haben. Mhm. Und dann mache ich die Augen zu und schlafe. Meine Großmutter, die war also...
Bei der du ja aufgewachsen bist?
Ja, bei der ich aufgewachsen bin, die allerdings bei der Waffen-SS war und da geheime Dokumente geschrieben hat. Das habe ich erst nach ihrem Tod erfahren. Mhm. Die hat sich die Haare machen lassen im Altersheim da. Da war sie ein halbes Jahr im Altersheim. Dann ist sie ins Bett gegangen, hat ein Mittagsschläfchen gehalten und ist dann eingeschlafen.
Liebe Mo, das ist natürlich die Idealvorstellung. Ja? Es gibt ja viele, viele Menschen, die sich lange quälen, wo lange Krankheit angesagt ist und die dann nicht, so wie ich es zum Beispiel mache, zumindest habe ich es mir ganz fest vorgenommen, es selber zu Ende bringe. Das heißt, ich möchte, da ich sehr selbstbestimmt lebe, auch im Moment in der Theorie, aber durch die Beschäftigung unter anderem in diesem Podcast immer wieder damit eben auch im gewissen Sinne praktisch selbst bestimmen, wann das zu Ende ist. Kannst du mit so einem Gedanken was anfangen?
Da gab es mal so einen Film, Soylent Green. Da war das nämlich so, dass Menschen die Möglichkeit hatten, das selber zu bestimmen. Und dann sind sie nochmal in so einen Raum gekommen, in dem gab es einen Monitor. Da konnte man nochmal grüne Wiesen und Felder und Wälder und Meere und alles sehen. Und dann wurde irgendwas gespritzt und dann sind die ganz friedlich eingeschlafen. Und dann hat jemand, dessen Großvater das gemacht hat, den Großvater verfolgt und geguckt, wo dann der Körper abtransportiert wird. Das wird in diesem Film gezeigt. Spielfilm, ne? Kein Dokumentarfilm.
Ja.
Zum Glück. Und dann hat man aber gesehen, wie der Körper in so eine Fabrik reinfuhr auf so ein Band und da draus dann Essen gemacht wurde und das war Soylent Grün und das haben sie überall verteilt. Er schrie dann auf der Straße, Soylent Grün ist Menschenfleisch. Daran kann ich mich noch ganz gut erinnern, ja.
Von also daher, diese Vorstellung,
das ist aber was anderes,
nicht folgen. Ja, genau. Nein, einfach, sagen wir mal, Die Haltung, zu sagen, ich lebe selbstbestimmt, also will ich auch selbstbestimmt sterben. Das heißt, ich will nicht vor mich hinsiechen, ich will keine Schmerzen haben. Wenn ich nichts mehr machen kann und nur noch im Bett liege, ja, was soll das noch? Also für mich ist das wenig erstrebenswert. Es gibt Menschen, mit denen ich rede, deren Angehörigen das auch noch als erstrebenswert betrachtet haben. Das akzeptiere ich natürlich, logisch. Aber ich möchte das nicht. Also ich möchte sagen, jetzt ist gut. Und weißt du, warum ich das dann hoffentlich irgendwann sagen kann? Weil ich so intensiv bis dahin gelebt habe, dass es auch gut ist. Denkbar für dich auch?
Ja, also ich möchte auch keine Schmerzen haben und im Altersheim dahin siechen auf keinen Fall. Nein, ja. Also lieber bin ich Häuptlingstochter Moasumang, die sich dann auf irgendeinen Stein legt und dann kommen die Krähen und futtern mich auf. Also nee, also dann bin ich auch ganz schnell weg. Ja, also ich stelle mir auch vor, also erstens mal gesund zu leben. Ich rauche nicht, ich trinke ganz wenig, ich mache ein bisschen Sport, also von daher könnte das klappen. Und dann vielleicht die letzten 3 Tage noch ein paar Schmerzen und dann sterben. So.
Und zu guter Letzt, was passiert dann auf deiner Feier, wo du dich verabschiedest? Weißt du das schon?
Ich hatte mal ein Testament gemacht und in dem Testament hatte ich gesagt, meine Asche soll im Meer von Madagaskar verstreut werden. Das war mal so ein Gedanke, weil ich dachte, Madagaskar, da kommst du im Leben nie hin und so, dann ist das doch ganz gut, so da ganz weit weg. Das habe ich dann aber wieder gecancelt und ja, jetzt denke ich, boah, ich denke mal einfach ein ganz normales Begräbnis und wenn da ein paar Leute singen, würde ich mich freuen.
Und könntest du dir vorstellen, deine eigene Rede, deine eigene Abschiedsrede vorzubereiten und die vielleicht sogar aufgenommen zu haben und dann hört man dich nochmal?
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja.
Das wäre doch was, oder?
Ja.
Und ich meine, wenn du bei dem Wasser bliebest, dann könnten wir uns treffen. Ich werde mich in die Ostsee begeben.
Ja.
Treffen wir uns da wieder.
Ja, also ich finde einfach den Gedanken sehr schön, dass man die Ahnen irgendwie wieder sieht. Weil ich habe schon auch Sehnsucht nach meiner Oma, nach meiner Mutter, nach meinem Vater. Und
sind die alle schon tot, auch deine Mutter?
Ja, sind alle schon tot. Also wenn ich an Tod denke, habe ich auch dieses Gefühl in mir. Ja, aber dann sehe ich zumindest meine Mutter, meinen Vater, meine Oma wieder. Ja, die Uroma, die sehe ich wieder.
Schwarz hören.